Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Hey, was war das bitte für eine wilde Werderwoche? Und eigentlich sind wir sogar noch mittendrin. Herzlich willkommen, Folge 267, die erste mit Doppeltitel. Tal der Trainer, viel zu tune. Und da wisst ihr schon, wo das Niveau hingeht in dieser Folge. Es ist Freitagmittag, 6. Februar für die Chroniken des Wurm-Podcasts, denn es ist viel passiert. Hallo alle, hallo Jan.
Einen schönen guten Tag und Thema Niveau. Ja, spätestens jetzt, wo der Siegert spricht, kann man sagen, how low can you go?
Ja, so gibt. Ich krieg gerade eine Anfrage von RDL 2 rein.
Ja,
ob die hier
genau.
Nicht. Ach man, Digga, ja. Ich sag mal ein bisschen arrogant, schön, dass wir da sind. Ne? Dass es doch noch geklappt hat. Wie gesagt, Freitagmittag, 12.30 Uhr. Wir haben reichlich PKs gesehen.
Ja, allerdings
sehr ausnahmsweise mal. Vielleicht sind wir viel zu gut vorbereitet und viel zu verkopft. Das werdet ihr beurteilen müssen. Ja, mein Lieber, ich würde als allererstes mal eben, ne? Tal der Trainer, viel zu tun.
Ja.
Das war ja auch, ich sag mal, da geht Herr Siegert aus der Distribution ja mal ganz neue Wege.
Ja, und er geht vor allem auch erstmal die Wände hoch. Ja.
Ja.
Aber die Ideen fand ich dann in der Tat so geil, dass wir gesagt haben, komm, das kriegen wir irgendwie hin. Und ich finde, es klingt auch vollkommen okay, weil es beides gut zueinander passt. Und jetzt erzähl mal, was die Genese dieses Doppeltitels ist, bitte.
Ey, es fasst einfach, also um diese Woche irgendwie in einen Titel zu klöppeln, braucht es vermutlich zwei kreative Vorschläge. Und die kommen in dieser Woche und unser aller Dank und Respekt, ja.
Ja.
Give a warm hand to Barkommode, Tal der Trainer, war der Vorschlag, auf den wir uns schon festgelegt hatten, bevor dann klar war, also ich sag mal so, als wir noch mittendrin waren
im Tal der Trainer.
Und das war ja auch, ich sag mal, ein tiefes Tal. Das war ja so ein tiefes Tal, wo auch das Wasser stand und so weiter. Und dann kam von Monsieur le Professeur, auch hier bitte, aufbrandender Applaus für viel zu tun. Denn auch das ist ein wirklich, rundet diese Woche ab und es gab auch nochmal vielen Dank und Hut ab an alle anderen. Es hat, sage ich mal, an Tune-Wortspielen nicht gefehlt.
Ja, von mir auch großes Kompliment. Ne? Stellt euch vor, wie ich die Ein-Mann-Laola mache gerade.
Ja, aber das hat mir am besten gefallen. Also, danke euch beiden. Bitte weiter für umsonst weiter kreativ sein und für uns arbeiten.
Unsere Arbeit machen, sagen wir doch, wie es ist.
Wir lieben es einfach, wir lieben es. Ja, Mann, das haben wir erklärt und auch ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir hier alles, was so rumwaberte diese Woche, in diese Folge reinkriegen. Denn es gibt so viele Ansätze, so viele Punkte, so viel Schlimmes und aber auch Lichtblicke und seltsame Vorgänge und so weiter, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, das alles heute schon abschließend und für alle zufriedenstellend zu auseinander zu klamüstern oder Leute mit Abitur sagen, analysieren. Ne? Ja. Das wird nicht so einfach. Also würde ich fast mal einfach sagen, Werder Woche, feels like.
Ja, feels like. Also sagen wir es mal, ich kann ja mal anfangen, wie es losging, denn es war ja so klar, dass nun ausgerechnet, wenn ich eigentlich auch per Familienvertrag dazu verpflichtet war, meine komplette Aufmerksamkeit diesem wunderbaren gemeinsamen Wochenende auf der Nordseeinsel Spiekeroog ausschließlich der familiären Harmonie zu widmen, dass ausgerechnet dann, Werder wieder den Scheinwerfer egozentrisch auf sich richten muss, indem dann dort entschieden wird, Horst Steffen auf die Straße zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ging los für mich wirklich mit Schussfahrt ins Tal der Trainer.
Wir haben ja vorher auch noch Fußball gespielt. Ich setze schon mal die Headline drüber. Spiekeroog didn't do it.
Ja, das kann man so sagen, oder zumindest didn't do it as we wanted.
Ja.
schon mal auch vorab hier ein großes Entschuldigung an Horst Steffen. Das war so nicht gedacht, lieber Herr Steffen mit Spiegel. Ja. Also ist so. Was soll ich sagen? Ich kann dir nur sagen, wir haben es neulich auch schon mal zitiert. Du hattest da auch nochmal den Finger draufgelegt. Stichwort Spiel Gladbach, Stichwort 1:1 in der 94. durch Keke Top.
Ja, denn damit fing es an.
Ich habe es regungslos zur Kenntnis genommen.
Ja, ich auch.
Es war, also ich meine, im Stadion sind sie alle noch relativ emotional aus dem Sattel gegangen. Ich habe es wirklich auch ob des Spielverlaufs, ich habe es nur noch regungslos zur Kenntnis genommen.
Ging und das mir war ja auch ja, so. Ja. Und um gleich um deine Nabelschau kurz durch meine Nabelschau zu unterbrechen. Ich hatte ja mit dem Besuch meiner Mutter gedroht im Weserstadion. Das hat sich alles zerschlagen. Mein Sohn krank, meine Mama angeschlagen und gefühlte -7,5 Grad. Und dann nochmal besten Dank an Tobias aus Nordenham, den Kümmerer vor dem Herrn. Ja, aber insofern war natürlich auch der Druck weg für die Spieler, wenn meine Mutter nicht da war.
Ich wollte gerade sagen, ne, jetzt nicht, dass sie jetzt mit Fackeln und Mistgabeln vors Haus von Thomas Mutter zieht, ja, die kann da nichts für.
Don't kill the Mutti Messenger. Ja, was mich fast noch mehr gefreut hat was mich überhaupt noch bewegt hat, war halt nicht das 1:1, da ging mir das dann eher wie dir, sondern dass sie dann wirklich auch ins Tor liefen, um den Ball zu holen, um noch das zweite zu machen, ja. Also das hat mir dann am Ende irgendwie fast noch mehr bedeutet als dieser Ausgleich. Denn es war dann irgendwie schon klar, dieses 1:1 wird nicht reichen. Und wird für Horst nicht reichen und wird nicht reichen, um die Diskussion zu beenden. Auch wenn Keke Top ein wirklich schönes Tor geschossen hat.
Echt schön, ja.
Und es war wieder so wahr natürlich, dass wir dieses Spiel hätten ziehen können, müssen, sollen, mit ein bisschen Gerechtigkeit und Matchglück, Spielglück, gehört dieses Spiel einfach uns. Also wie Gladbach in Führung geht, das wissen die selber nicht. Das ist wirklich ein Witz, wie die gespielt haben. Ja. Also während des Spiels dachte ich, ey, wenn wir das 1:0 gewinnen, dann würde ich sagen, wir haben alles richtig gemacht. Denn die haben schon den Trainer, die haben doppelt so hohen Kaderwert, die haben schon den Trainer gewechselt und treten so auf, erbärmlich. So,
ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit, lass mich lügen, 73% Ballbesitz Werder.
Ey, das ist wirklich bitterst gelaufen. Und reihte sich in diese Serie der Spiele davor gegen bessere Gegner, wo man auch sich fragt, warum gehen wir hier nicht als Sieger oder zumindest mit einem Punkt vom Platz. So. Und die Scheiße war weiter am Fuß.
Ja, ist halt jetzt dann letzten Endes so, denn ehrlicherweise ist die letzte Werderwoche dominiert worden von den Schockwellen, die das dann ausgesendet hat.
Genau, ne? Aber damit fing das an.
Ja, also, genau, damit fing es an, genau. Und es war halt eben dann, aber ehrlich muss man ja auch sein, das war, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, auch erwartbar, ne? Denn wir hatten das ja in der letzten Folge auch gesagt, das ist nichts, wo du einfach nur ein Tor machen musst und dann spielen sie wieder Hurra-Fußball, sondern da ist eine grundlegendere Verunsicherung drin. Und es war zu erwarten wenigstens, ne, dass das auch eine ganz schwere Kiste wird gegen Gladbach zu Hause. Einfach auf dieser ganzen Verunsicherung und der Schwere, die Situation hat.
Ja, und es war halt wieder genau dasselbe. Ne? Sie waren halt an dem Punkt und sie haben es wieder versucht und wieder nicht geschafft. Ja, wie gesagt, manchmal hängt es an Kleinigkeiten. Ne? Wird da vorne einer reingepimmelt, dann dreht sich das Ding, aber es ist halt einfach nicht passiert.
Ja.
Und dementsprechend ging es dann ja auch los, dass die ersten Interviews dann, da stand dann plötzlich ein anderer Clemens Fritz und die unverbrüchliche Solidarität war dann irgendwie von der einen Sekunde auf die andere wie weggewischt, obwohl halt gerade der Ausgleich gefallen war noch und so, es eigentlich kein neues Argument dazugekommen ist im Vergleich zu den Tagen davor.
Ja. Und du sagst das jetzt so nonchalant, für mich war das nichts weniger als ein Was zur Hölle-Moment.
Ja, genau.
Ne, weil es hat, also gefühlt, es war es nicht mal eine Woche her, dass er sich wie eine Löwenmutter vor Horst Steffen stellt.
Ja.
Ja. Und sagt, wir sind weiter zu 100% überzeugt und das ist der richtige Mann und so. Und ja, auf einmal hörst du ihn ins Mikrofon sagen, ja, also das müssen wir jetzt erstmal in Ruhe analysieren, da setzen wir uns ja zusammen und so.
Nach einem Spiel wohlgemerkt, dass du nicht verloren hast. Ja, mhm. Wo man sehen konnte, ich sag das ganz neutral von außen, ne? Mhm. Wo die Einstellung stimmte für neutrale Beobachter, wo wir zurückkommen und wo eigentlich, ja, was kein spielerischer Rückschritt war, sondern
genau,
ja, im Prinzip, ja, das Verharren in dem Prozess, in dem man eh schon feststeckte.
Ja.
Mit einem minimalen Fortschritt, wenn man es so interpretieren möchte, nämlich, dass man zumindest noch einen Punkt geholt hat. Deswegen umso verwunderlicher dann, ne, wenn Fritz vorher so argumentiert hat, dass nach diesem Spiel dann plötzlich es ganz anders klang.
Ja, und das ist halt für mich dann wenigstens in meiner persönlichen subjektiven Wahrnehmung von Clemens Fritz nur folgerichtig, weil es eine Fortsetzung eines Schlingerkurses ist, den ich als Außenstehender und als Publikum quasi nicht verstehe.
Welcher und, Schlingerkurs? Von wem?
Von der Mannschaft? Von Clemens Fritz in seiner Außendarstellung, ne? Also in der Art und Weise, wie er die letzten Wochen Dinge kommuniziert hat. Also
dann zum Schlingerkurs, weil er in dem Moment, als er meinte, jetzt müssen wir reden.
Ja, aber das Schlingerkurs ja aber auch schon bezogen auf diese ganze Leihgeschäftsgeschichte.
Ach so, und so, ja. Okay.
Das ist einfach die generelle Außendarstellung der nicht der Person Clemens Fritz, sondern des Funktionärs Clemens Fritz, für mich aber einfach absolut verbesserungswürdig war.
So. Ja, aber wollen wir das jetzt nicht mal eben trennen? Wir sind ja jetzt bei der Horst- und Trainer-Geschichte.
Naja, alles, was ich sage ist, und das gehört
ja... Da war ja eigentlich kein Schlingerkurs. Bis zu diesem Zeitpunkt stand er ja an der Seite.
Ja, aber ich habe ja auch nur gesagt, dass seine jetzigen Interview-Äußerungen für mich Teil eines in sich stimmigen Gesamtbildes von Clemens Fritz für mich waren.
Alles klar.
Ja, also eine Klarheit, eine demonstrative Klarheit, die auf einmal Risse kriegt, weil irgendetwas passiert ist, was er uns aber nicht erklärt.
Ja.
Und dann bleibt in der Außenwahrnehmung einfach nur hängen, okay, der hat doch vor einer Woche noch was ganz anderes gesagt. Hä?
Exakt. Ja. Okay, dann bin ich bei dir. Ich wollte es nur trennen, ne? Es war ja jetzt nicht so Schlingerkurs Horst Steffen gegenüber. Es war ja jetzt nicht so, dass er nach jedem Spiel, ja, mal sehen und dann doch und dann nein und so, ne? Da war ja bis dann. Deswegen war es ja umso überraschender und zahl dann wieder auf deine Gesamteindruckkarte ein.
Ja.
Dass da dann auch das Schlingern anfing, ne? So.
Ja, genau.
Und dann ging das ja alles relativ schnell. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin innerlich, also ich fand das, mich hat das geschockt.
Wirklich. Das habe ich gemerkt, in der Art und Weise, wie wir auch miteinander gesprochen haben. Ja.
Stinksauer gemacht. Und das war in dem Moment nicht mein Werder Bremen. Und da habe ich erst große Angst gehabt. Abstiegsangst und so, was da immer so, hatte ich vorher nicht. Und ich war einfach schockiert, dass dann im Gesamtbild einerseits dann dieser Bruch da war, obwohl ja spielerisch oder beziehungsweise maximal ein Steckenbleiben zu attestieren war, aber ja kein Rückschritt. Ne? Mhm. Und dass dann Fritz sozusagen das Fähnchen schwenkt, habe ich ihm mega negativ ausgelegt.
Ja.
Und und dann halt auch, was mich auch wirklich richtig sauer gemacht hat, war dann plötzlich am 20. Spieltag das Saisonziel Überleben, Klassenerhalt auszurufen. Ja, wo ich auch denke, ey, sind wir Heidenheim oder was? Wir sind doch nicht mit 5 Punkten Rückstand Letzter.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ja, genau.
Wir sind jetzt da unten reingerutscht. Wir haben alle schweren Gegner bis auf Bayern und so schon gehabt. Ja. Jetzt kommen die leichten Gegner. Also, ich weigere mich darauf zu reduzieren, jetzt am 20. Spieltag, wo man auch sieht, ey, ne? Bei Horst vielleicht noch 2-3 Wochen und vielleicht noch 1-2 passende Spieler, die Horst mal selber mit aussuchen darf am Deadline Day, ja, und dann geht das schon in die richtige Richtung, so, wenn dann Union und Heidenheim und Mainz und St. Pauli und so kommen, ne, so, und dass dann plötzlich mein Clubchef da steht und sagt so, und ab jetzt ist Abstiegskampf und jetzt müssen wir dem alles unterordnen. Und ich habe die da Hacking auf dem Parkplatz fahren sehen.
Ja, ich, also wir haben darüber ich verstehe es total. Wir haben darüber ja auch off the mic gesprochen. Ne? Ich bin
Gefühlswelt Sonntag früh.
Ja, ich versuche da ein bisschen. Ja, und da bin ich dann auch total dabei. Ich lag noch im Bett da auf Spieker Oak und habe dann diese Meldung gesehen und dachte so, oh Mann, ey. Also weil ich war dann auch überrascht von der Schnelligkeit. Ne, ich hatte noch das Interview von Fritz am Abend im Ohr. Ja, der sagt, jetzt müssen wir uns erstmal irgendwie auch schütteln und dann müssen wir da in Ruhe gemeinsam drüber reden und am nächsten Morgen steht die Entscheidung fest. Ne? Also da haben sie dann offensichtlich abends und die Nacht über noch, egal. Also worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, ich versuche das Ganze immer noch so ein bisschen wirklich versucht, differenzierter zu betrachten, indem ich mich zwinge zu sagen, okay, also deine Wahrnehmung unterschreibe ich zu 100%.
Ja jetzt auch Stand Sonntag früh, ne? Es ist ja jetzt ein bisschen Zeit ins Land. Ja,
musst du gar nicht relativieren. Ich bin zu 100% bei dir. Mir ging es genauso. Okay. Ja, also mir ging es wirklich genauso. Und im Nachgange habe ich dann halt einfach versucht, ne? Ey, jetzt nicht der Wut, die ich total empfunden habe, jetzt nicht freien Lauf zu lassen, sondern einmal kurz versuchen zu rekapitulieren, was da wohl abgelaufen ist, ja. Und da war ein Satz für mich ganz wichtig, den Clemens Fritz gesagt hat. Das war, wir sind dann am Ende nicht mehr überzeugt davon gewesen, dass Horst Steffen und diese Mannschaft das gemeinsam schaffen. So, jetzt muss ich den Disclaimer nachschieben. Alles, was ich von Clemens Fritz jetzt gerade auch schon gesagt habe, was die Wahrnehmung der letzten Monate generell angeht, bringt mich jetzt nicht in die volle Überzeugung zu sagen, da wird irgendwie intern was und die werden das schon wissen, warum und so. Das wäre für mich in der Tat das einzige Argument, was ich nachvollziehen könnte, wenn es denn wirklich so gewesen ist, dass sie sagen, okay, pass auf, zwischen Mannschaft und Trainer ist irgendwas. Das klappt nicht mehr, das müssen wir jetzt beenden. Das ist das einzige Argument, wo ich sage, also mal abgesehen von Hanebüchen im Scheiß, wo ich sage, okay, wenn ihr dann meint, die Entscheidung so treffen zu müssen, so be it.
Genau, und das ist genau der Punkt, wo ich auch schon Sonntag bei aller Verständnislosigkeit, wo ich auch schon gedacht habe, okay, wenn das so sein sollte, dann ist es natürlich ein Argument.
Ja. Aber lass mich den Punkt noch eben einmal zu Ende bringen. Es sind nur noch zwei Sätze. Und dann kommt aber ein Punkt, den hast du jetzt hier noch gar nicht gesagt, den hast du aber im Gespräch mit mir off the mic gesagt und da bin ich zu 100% bei dir, nämlich egal wie das, ob es ein Zerwürfnis zwischen Mannschaft und Steffen gegeben hat oder nicht, generell aber der Zeitpunkt für die Entscheidung ist sowas von krass unglücklich. Absurd. Und das ist wirklich absurd und da bin ich dann dabei und da bin ich auch dabei, selbst wenn man zu dem Schluss kommt, die packen das nicht mehr. Du machst dich einfach komplett handlungsunfähig für einen ganz wichtigen Tag, so, nämlich den Deadline Day, und das muss ich so unterstreichen, da bin ich zu 100% bei dir.
Ey, wir sind wirklich, innerhalb von 2 Tagen sind wir vom Next Big Thing und guck mal, was die da machen mit ihrem Jugendprojekt, sind wir zum Meme und zur Lachnummer geworden. Ey, dann schlägst du morgens die Zeitung auf oder beziehungsweise du klickst die Zeitung auf und dann kommt Ivan Klasnitsch und sagt, soll ich euch helfen?
Ja, dann oder Ailton.
Ailton und dann bietet sich Felix Magath an und so. Ey, und dann werden mir irgendwelche Memes zugeschickt und irgendwelche Sachen von Fums und so. Also wirklich, und man denkt, why? Ich musste an so True Crime Podcast, ne? Kennst du so True Crime Dokus? Da gibt's immer 2 Sätze und die müssen, glaube ich, in jede True Crime, in jedem Fall müssen die rein und die passten total gut auf die Situation von Werder Bremen. Ja? Also das fängt dann immer an, True Crime. Es war eine sichere Umgebung, in der man gut arbeiten konnte. Und dann kommt so Schnitt auf so eine Nachbarin und dann, man kannte solche Fälle nur aus der Zeitung, so aus Schalke, Hertha oder Köln. Dass hier sowas passiert, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das war so absolut Werder-untypisch, diese Reaktion und dieser Zeitpunkt, dieses völlig auch gegen widersprüchliche zu dem, was man vorher immer erzählt hat. Ja, das ist so ein, ja. Und dann ausgerechnet der Horst, der hat doch immer so nett gegrüßt.
Ja, ja,
jetzt genau. Ist er nicht mehr da. Ja. Weißt du? Ja. Das hat mich wirklich sauer gemacht. Und dieser Zeitpunkt, und deswegen, ich war am Montag, war ich noch stinkiger, weil als dann klar war, das Gerede von wir sind schon so gut wie klar, wir haben hier zwei Leute, wir müssen nur noch aussuchen, ja. Als dann am Montag am Deadline Day klar war, oh, vielleicht doch nicht so, und jede kleine Wendung plötzlich in irgendeiner Zeitung auf, jetzt ist der eine Bo wieder vorne, jetzt ist der andere Bo wieder vorne, Bo gegen Bo, 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 weißt du? Also, da gingen dann diese Simpsons-Memes um mit den beiden kämpfenden Affen mit dem Messer, ne? Bist du noch da?
Ja, ja, du kannst es nicht sehen, aber ich schüttel die ganze Zeit den Kopf.
Ja, aber dann unterbrich mich doch einfach.
Ja, nee, mir geht's halt einfach nur darum, ich schüttel den Kopf, weil die Rekapitulation dieses Gefühls auch der letzten Tage einfach scheiße war. Ja.
Ja.
Aber ich will halt auch sagen, das ist vor allem, glaube ich, eher ein Symptom der Medienlandschaft, dass das ja, so gekommen ist.
Ja, aber worunter ich leide, ne, ist, dass sonst eigentlich bei Werder Bremen nicht der Fall ist, dass wir so wie so ein FC Hollywood von der Weser, ja, dass da jede Kleinigkeit zerlegt wird und ne, ja. So. Und ja. Dieses Unseriöse und genau. Dieses, das hat mir wehgetan. Das hat ja. mir wirklich wehgetan.
Ist so. Aber, Thomas, und dann muss ich das Bild doch wieder größer ziehen, ist eine Folge der Außendarstellung dieses Vereins in den letzten Monaten.
Ja, genau. Ja, genau. Und darüber, da kommen wir ja gleich noch in die Analyse, ne? So ins Klamüstern. Aber ich will ja jetzt erstmal nur irgendwie so meine Gefühlswelt über die Woche. Ne? Und dann wurde ich nämlich noch stinkiger. Am Montag war dann Deadline Day. Und da dachte ich schon, ja, welchen Spieler willst du denn überzeugen, hier bei uns noch Spielzeit zu kriegen, Stichwort nochmal für die WM anbieten, ja. Mhm. Weil mit welchem Trainer soll der denn sprechen?
Ja.
Wir haben ja nicht mal einen Trainer. So. Und wir haben ja auch nicht mal Zeit, weil wir ja in Trainerverhandlungen sind, noch einen Spieler zu holen. Und dann kam Montag, der HSV holt die 7 Spieler, VfL Wolfsburg haut nochmal 34 Millionen auf den Kopf, der holt das nochmal, der holt das nochmal. Und wir, ja, Bo, Bo, Bo. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, noch mit dem Sahnehäubchen, dass es dann ja angeblich hieß, Bo Svensson will nicht, weil er nicht davon überzeugt ist, dass dieser Kader gut genug ist.
Und dann kam alles und dann fühlte ich mich so, dann war ich so kurz vor I told you so. Ja, so, dann, weißt du noch, letzte Folge meinte ich, ne, ja, dann holt doch den Dino Topmüller oder den oder holt doch den Rose. So, wir kriegen nicht mal einen Erstligatrainer finanziert. Ja, den Henriksen können wir nicht rauskaufen bei Mainz. Da müssen wir nicht mal über Sandro Wagner nachdenken, ja, haha. Und von Bo Svensson ist uns der Staff zu teuer, weil der mit sieben Assistenten kommen will und wir haben Duarte und Grosso und wollen die behalten.
Ja.
Und an sowas scheitert das dann.
Ja,
und
Disclaimer ganz kurz, müssen wir auf jeden Fall sagen, ne, das sind alles Infos, die aus den unterschiedlichsten Medienrichtungen kamen, ne? Das ist von Werder so nie bestätigt worden. Clemens Fritz hat das alles.
Wir werden das natürlich nicht bestätigen. Wir hatten kein Geld, weil wir das zurücklegen mussten. Aber so war ja nun mal die Gemengelage, ne? Dass den gesamten Montag über noch diese Verhandlungen liefen und man wusste, es geht um den Staff. So. Und währenddessen dann die kleine Sanduhr, ne, am Transfertag, am letzten in dieser Saison, so langsam auslief. Und ja, wen hätte man noch ansprechen sollen? Guck mal, wir haben einen neuen Trainer. Der spielt genau, da passt du genau in das System. Nee, so, und das hat mich wirklich, ich war echt stinkig. Muss ich sagen.
Ja, also da bin ich dann, also gerade auch was den Deadline Day angeht, da bin ich dann auch dabei. Ich schaue jetzt noch ein bisschen, ja, mit einerseits, andererseits zumindest auf den Deadline Day, weil ich dann auf der anderen Seite auch denke, ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass dieses aktionistische, jetzt müssen wir noch einen Innenverteidiger holen, das stand ja offensichtlich dann irgendwie als letztes ganz oben auf der Liste, dass sie das nicht gemacht haben, das hielt ich nämlich für absolutes Geldverbrennen.
Ja. Weiß ich nicht. Also mit Aktionismus würde ich, also das kann man dann ja auch auf die Trainergeschichte. Ist ja egal.
Ja, von der redet er jetzt gar nicht. Aber ich sage halt, weißt du, mit der Aussicht, dass Niklas Stark nächste Woche wieder ins Training einsteigt und Amos Pieper wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen, ist halt wirklich die Frage, ob du jetzt nochmal, es war ja Ekdal im Gespräch, ja, der einen Marktwert von 12 Millionen hat oder so, ja, dass sie den noch ausleihen wollten aus Frankreich. Mhm. Ja. Nochmal, wir haben die letzten Wochen damit verbracht zu sagen, wenn du jetzt noch jemanden dazu holst, dann muss das jemand sein, der die Offensive belebt.
Ja.
Ja? Dann leihen sie einen Milosevic, einen 20-Jährigen, der noch nie Bundesliga gespielt hat.
Ja, aber dafür hättest du ja den Deadline Day gehabt, ne? Und also ich habe mir am Montag schon die Frage gestellt, unabhängig davon, wie ich das heute beurteile, ne? Aber ob es nicht schlauer gewesen wäre, noch 2 vernünftige Spieler zu holen, die ersten, bei denen Horst mal mitgeredet hätte für sein System, ne, und dann vielleicht noch mal abzuwarten in Freiburg, Bayern, und dann kommen die leichten Gegner und ihm vielleicht die Zeit zu geben. Ich habe auch parallel, ey, dann fiel mir auf, dass selbst ein Markus Anfang in Düsseldorf kriegt mehr Zeit als ein Horst Steffen in Bremen. Das ist absurd, ja, so, und stand Montag bei mir, ja, und dann die Aussicht auf einen von diesen, also auf Terrorfußball. Gruß an Timo aus dem Fanclub. Das ist unser Lieblingswort für dieses, für den Boball. Ja, also Pressen, zweite, ne, Pressing, hohe Bälle, Standards. Also, weiß ich nicht. Die Aussicht, dann 3 Jahre wie Augsburg zu spielen, hat mir auch nicht gerade große Freude bereitet. Stand Montag.
Du betonst immer Stand Montag. Daraus schließe ich, und ich hoffe, du enttäuscht meine Erwartung nicht, dass sich das im Laufe der Tage ein bisschen verändert hat.
Ja, ich hoffe, ja. Zumindest haben wir wieder einen Trainer. Das ist ja schon mal ganz gut. Und, ja, aber.
Auch wenn der Weg dahin sehr weh getan hat.
Ja, genau. Aber, da können wir ja, den können wir ja schon noch mal nachzeichnen. Also, oder vielleicht noch mal, ich sag mal so, vielleicht im Namen des Worum-Podcast, ich beziehungsweise wir wünschen wirklich Horst Steffen alles, alles Gute.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich, und das haben ja auch, und selbst die Begründung bei den Pressekonferenzen und in der Vorstellung von Tune klangen ja beide so, als würden sie sich dafür entschuldigen, dass das jetzt so hätte sein müssen, weil ihm eigentlich überhaupt nichts vorzuwerfen. Und er ist ein großartiger Trainer und Mensch und so. Und ich glaube auch wirklich jedes Wort. Und ich wünsche ihm, dass er irgendwo ein Umfeld findet. Ich hätte uns das zugetraut mit ihm, mit ein bisschen mehr Zeit, dass das fruchtet. Und ich glaube auch, ein Teil der Fans, die Babajacken-Fraktion, trägt schon eine gewisse Mitschuld an dieser Krise, in der wir immer noch drinstecken, weil wir erstmal gucken müssen, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht,
also das glaub ich
im
auch.
Zusammenspiel mit einem schwachen Geschäftsführer, der selber sich so unter Druck gesetzt fühlte, dass das jetzt alles nötig war. Vielleicht gewinnt er alles, aber es ist zumindest, meine Fragen sind jetzt noch nicht beantwortet alle.
Ja, also es glaube ich auch, dass da der öffentliche Druck eine gehörige Portion mit zu beigetragen hat. Ich glaube allerdings auch, dass Steffen auch einen Teil dazu beigetragen hat.
Absolut.
Da bin ich dann bei dir. Man kann trefflich über den Zeitpunkt streiten und ob das jetzt zu früh eine Panikreaktion war. Das sehe ich ähnlich, aber man muss dann auch einmal festhalten, das ist mir dann auch wichtig, das im Namen des Worum-Podcasts einmal zu sagen, weil wir oder weil ich mir zumindest einbilde, dass wir wenigstens punktuell auch ein Stück weit Einfluss nehmen auf diffuse öffentliche Strömungen, ja, und Meinungsäußerungen aus der Fanbubble in Richtung des Clubs. Und da ist es mir dann einfach auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich teilweise wirklich kotzen könnte, ja, wie sich da über Horst Steffen und auch über Clemens Fritz bei aller Kritik einfach geäußert worden ist, in welcher Säure und in welcher Ätzendigkeit oder wie das Wort heißt. und das ist, auch das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht mehr mein Werder Bremen so. Ja, weil das war auch mal anders.
Ja, wirklich, ja, und fühle ich total.
Schöne Grüße auch ans Forum von hier aus nochmal.
Ja, ja, auch nicht an alle, ne? Und auch wir sind ja eigentlich auch nur diejenigen, die sagen, es gibt die und die Meinung und ne, man kann das auch mal so sehen. Aber es ist irgendwie so ein bisschen die Broken Window Theorie. Ne? Kennst du das? Broken Window Theorie. Du stellst ein Auto irgendwo ab, ja, und lässt es da stehen. Und wochenlang passiert gar nichts. Keiner rührt das Auto an. Und dann schmeißt einer eine Scheibe ein, ja. Und drei Tage später ist das Ding, ist das Auto komplett zertrümmert. Weil der Erste, der anfängt, ne, dann online jemanden zu beleidigen und persönlich zu werden, wenn einer anfängt, ist das wie die Broken Window Theorie, ne, dann denken wir, dann kann ich ja auch. Ne, vielleicht ja. Entstehen auch so solche Lawinen. Ja, aber dieses Gefühl, dass man so ein bisschen so ein Wurstverein wird, wie der sich so treiben lässt, wie Köln, Hertha, HSV, Schalke, das alle schon hinter sich haben, ja, das hat mir auch nicht gefallen.
Ja, vielleicht lässt es sich gut zusammenfassen unter die letzten Wochen waren jetzt kein Höhepunkt in der Geschichte dieses sehr zu liebenden Vereins.
Und um das Kapitel nochmal abzuschließen und da geht's jetzt wirklich nur um die zwischenmenschlichen Töne, ne? Und nicht um die sportliche, fachliche Begründung, die wir ja dann noch nicht kennen für den Rauswurf. Ich weiß noch, wie wir Mitte letzten Jahres, als die Verpflichtung kam, haben wir Folgen gemacht und meinten, ey, wir hoffen sehr, dass es eher mit dieser Art, dass solche Leute noch eine Chance haben.
Ja. Ja,
in der Bundesliga. Ja. Und wir haben damals geprägt den Begriff, er ist der Letzte seiner Art.
Mhm.
Ja. Und ja, leider hat er es nicht geschafft. Und da möchte ich auch nochmal Abschied nehmen, ne, vom Habitat Horst. Ja. Auch ein schöner Folgentitel, das leider nicht überlebensfähig war und auch die ganzen und fast jede Woche als Titelvorschlag heiß gehandelt, das Horst Case Szenario. Das ist auch dann nie geschafft hat. Die kontrollierte Defensive hatten wir einmal, immerhin. Und auch fast geschafft einmal der Folgentitel. Das war vor dem Leverkusen-Spiel in der Hinrunde, als noch Čović, Backhaus und Koulibaly dann plötzlich in der Startelf waren und Kicke Top, glaube ich. Jugend horcht. Wäre auch hübsch gewesen. Wird nicht mehr dazu kommen. Horst, alles Gute.
Ja.
Und die Kos bleiben ja.
Ja, die Kos bleiben zumindest vorerst. Da fand ich, ja, also da bin ich der Letzte, der sich darüber beschwert, wenn es denn letzten Endes auch wirklich funktioniert.
Ja.
Da hat sich ja auch Daniel Thun dann relativ schnell nach Verpflichtung auch, ja, zwar zurückhaltend, aber doch erstmal klar positioniert, nämlich ich wäre ja dumm, wenn ich zwei Leute, die erwiesenermaßen diesen Verein in den letzten Monaten gut kennengelernt haben, wenn ich die irgendwie vor die Tür setzen würde, ohne mich deren Expertise zu bedienen.
Die Frage ist, ob er den Job überhaupt bekommen hätte.
Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also er hat ja jemanden mitgebracht, ne? Einen Co. hat er ja mitgebracht.
Einen nur, ne?
Ja, einen hat er mitgebracht.
Das ist schon ein Unterschied mit
zu er legt aber auch Wert darauf, er legt aber auch Wert darauf zu betonen, dass auch viele Leute, die hier im Staff schon waren, auch ehemalige Wegbegleiter von ihm sind, teilweise aus seiner Zeit als Trainer bei Osnabrück noch. Überhaupt, also in der Summe, ich habe dann letzten Endes auch gerade die Tage auf Spiekeroog, habe ich sehr, sehr doll und sehr intensiv in Richtung Bo Henriksen, Bo Svensson verfolgt. Und hatte dann auch irgendwie so für mich schon im Kopf abgewogen, wen willst du eigentlich lieber? Ich muss dann unterm Strich jetzt sagen, auch wenn es dann hieß, Bo Svensson hat abgesagt und alle wieder, oh nein, oh Gott, was für ein Desaster und PR und war. Ich war dann, als der Name Daniel Thun sich relativ schnell herauskristallisierte, habe ich nicht lange gebraucht, um die Idee wirklich gut zu finden. Also gemessen an der Situation, in der wir steckten. Ne?
Ja,
Und war dann auch mit den ersten Statements von ihm und auch mit seiner Art, wie er sich dann auf den ersten Bildern auch gezeigt hat, war ich relativ schnell dann beruhigt und auch, soweit es eben ging, zufrieden mit dieser Lösung.
Also muss ich auch sagen, ich fand ihn immer schon sympathisch, und er hat ja auch irgendwie eine Verbindung, aber für mich stand vor allem ne, Thema Trainersuche. Daniel Thun eindeutig Schadensbogrenzung.
Ja.
So, und damit ist, glaube ich, auch das letzte Wortspiel abgeräumt.
Ja, damit also, sind jetzt offiziell alle Bo-Wortspiele sind jetzt weg.
Nee, warte, eins habe ich noch. Ich fasse es mal so zusammen. Svensson wäre für mich Schlemmerfilet à la Bodelese gewesen. Also so Pampe, die man so erträgt. Henriksen wäre für mich ein Albtraum gewesen. Ey, den habe ich als, fand ich in Mainz schon so schlimm. Ja. Ey, dieser Fußball ist so schlimm. Das ist so wenig nachhaltig und so auf Jump and Run und zweite Bälle und gib ihm und Dominic Kohr und Da Costa und null Jugend, das ist für mich, das wäre ein Albtraum für mich gewesen.
Ja, also gerade bei Henriksen bin ich dann auch froh, da gab es ja auch dann wirklich Gerüchte en masse, dass der auch die Kabine schon relativ schnell verloren haben soll, dass der ganze Laden irgendwie nur von Amiri getragen worden ist dann letzten Endes. Wie viel Wahrheit da dran ist oder auch nicht, ich fand den unsympathisch, auch bei seinem letzten Auftritt im Weserstadion. Bo Svensson hätte ich mich in irgendeiner Form mit anfreunden können, weil ich seinen Stint bei Mainz gut fand. Das waren ja, glaube ich, fast 3 Jahre oder so.
Ja.
Und da hat er sie, glaube ich, in der Abstiegszone übernommen, sie souverän gerettet und dann 2 Saisons lang wirklich so ähnlich wie Ole Werner mit Werder am Europacup gekratzt.
Stetig verbessert, ne?
Ja, genau. Also da hätte ich dann irgendwie auch in meinem Kopf was mit anfangen können. Nochmal, ich bin jetzt aber mit der Daniel Thun-Lösung deutlich zufriedener in der Summe, sowohl was sein Auftreten angeht, als auch was sein Naturell angeht, der ist ja dann wenigstens im weiteren Sinne auch Norddeutscher und
was heißt im weitesten Sinne, er ist, kommt er nicht aus Osnabrück?
Ja, genau. Ist für mich,
Georgs Marienhütte. Ja, okay, ich glaube GM Hütte, Georgs Marienhütte ist er, glaube ich, das ist da genau da an der Landes... Ja, aber auf jeden Fall, der ist ein Kind des Nordens so.
Weißt du, alle südlich von Süke ist für mich Bayern, ne?
Ja, alle südlich von Hannover.
Ja.
Ne? Braucht keiner mehr. Ja, also ich finde es ganz interessant. Also man muss vielleicht nochmal sagen, Henriksen ist unter anderem daran gescheitert, dass wir ihn bei Mainz hätten rauskaufen müssen. Mhm.
Und Mainz wollte ihn unbedingt, ne?
Ja, Mainz wollte den nicht freigeben und mehr Gehalt, dass er den Vertrag auflöst. In Mainz können wir ihm halt auch nicht bezahlen. So viel zum Thema Marco Rose, Dino Topmöller und Xabi Alonso. Ja, selbst der schon zu teuer. Bei Svensson auch Preisfrage. Der hat im letzten Jahr, der war dann ja nochmal bei Union ein halbes Jahr. Ich glaube, als Union in der Champions League war auch, ist dann auch mangelnder Geduld irgendwie mehr oder weniger zum Opfer gefallen. Union stand gar nicht so schlecht da und ist jetzt irgendwie seit 1,5 Jahren oder so arbeitslos. Hat Angebote von Saint-Gillois abgelehnt, hat Angebot von, ich glaube, Celtic oder Rangers in Glasgow abgelehnt und hat jetzt Werder Bremen abgelehnt und bringt halt irgendwie so eine ganze Armada von Co-Trainern mit, ohne die er nirgendwo hingeht, die alle Geld kosten. Und ich glaube auch, nach dem, was er gesehen hat, was da Horst Steffen passiert ist vor ihm, wenn er so überzeugt sein soll, dann kann ich mir mit Sicherheit vorstellen, dass das auch ein Argument war, neben dem Geld, dass ihm das zu wenig Verlässlichkeit
schien.
Und den Eindruck in die Branche, glaube ich, den haben wir auf jeden Fall vermittelt.
Ja, also das kann ich auch nachvollziehen. Also wenn das so gewesen sein sollte, dass das seine Überlegung war, verstehe ich total. Auch Leute, die dann Beispiel wieder Worum, die da sofort bei Bo Svensson gesagt haben, den will ich nicht, wenn der von unserem Projekt nicht überzeugt ist und so, jetzt sagen sie, ey, what goes around comes around, ne? Wenn das mittlerweile das Bild ist, das du nach außen hin zeichnest, dann musst du dich nicht wundern, Leute, die keinerlei emotionale Verbindung zu diesem Club haben, sich das dreimal überlegen, ob sie unter einer Geschäftsführung anheuern wollen, die heute Hü und morgen Hot sagt. So.
Überlegen sollten sich das aber auch einige Barberjacken mit ihren Forderungen, alle raus, sollten sie zumindest, wer das fordert, sich zumindest mal ein paar Gedanken machen, was passiert denn danach?
Ne? Ja, und wer soll es dann machen?
Jetzt haben wir halt zwar einen wirklich sympathischen und bei mir mit Hoffnung verbundenen neuen Coach, aber machen wir uns nichts vor, das ist die billigste Lösung. Ja, er kommt, denke ich mal, unterstelle ich mal, auch unter der Bedingung, dass Grosso und Duarte bleiben, weil wir uns auch die Abfindung nicht, ne? Die haben auch beide gerade erst angefangen. Was meint ihr wohl, was das kostet an Abfindungen? Wie das belastet auch dann bei der neuen Trainersuche? Und es ist halt wieder zum dritten Mal in Folge ein Zweitligatrainer, der am Aufstieg gescheitert ist. Ne? Machen wir uns nichts vor. So. Guter Mann und ich, mein Bild ist, es ist, ich denke, Gruß an Verena, das könnte, ich hoffe auf so eine Nummer wie Kompanie. Der war auch die 10. Wahl, aber im Nachhinein der richtige Mann.
Ja, Bayern-Trainer. Also wenn man das Bild ein bisschen detaillierter noch zeichnen will, dann kann man auch mal gucken, wie die Mannschaften, die Daniel Thun bislang trainiert hat, nach seinem Abgang sich entwickelt haben.
Ja.
Spoiler, die sind alle nicht besser geworden, nachdem er weg ist. Und nochmal Spoiler, sein Abgang ist zumindest bei den Stationen HSV und Düsseldorf, von allem, was man lesen konnte, auch in der Fanszene der jeweiligen Clubs groß bedauert worden, weil der als ein sehr selbstironischer und authentischer Typ irgendwie wahrgenommen worden ist. Kann man, also solche Stimmen kann man zumindest lesen.
Habe ich auch gelesen. Ja. Ich habe allerdings auch gelesen Stimmen, die sagen, super sympathischer Typ, aber spielerisch null Entwicklung. Ja. Das war auch zu lesen und wie gesagt, es ist, jeder hat seine Meinung und man sollte das vielleicht alles nicht zu hoch hängen. Was einer sagt, das kann auch damit zu tun haben, dass
ne? Messen wir ihn lieber an dem, was er sagt und wie er sich gibt, und da kann ich bis jetzt noch relativ viel mit anfangen.
Ja, absolut, so. Geht mir auch so. Ja. Eine Frage habe ich, ne? Mhm. Wir brauchen einen neuen Impuls, wir müssen mal was ganz anderes machen jetzt. Nach Horst Steffen. Das ist ja nun Quatsch.
Wer hat das gesagt?
ja, das war ja so die Botschaft auch von Fritz.
Ja, ne? Ja, ja.
So, und deswegen haben ja auch die Bos irgendwie oben auf der Liste Sinn gemacht, wenn man in der Logik bleibt. Ne? So, in seiner Logik. Da finde ich aber, ist Daniel Thun jetzt kein Bro-Typ, sondern eher ja auch einer, der langfristig arbeitet, der ein kommunikativer, ein ruhiger Vertreter ist.
Ja, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber was mir aufgefallen ist, ich habe gestern dann relativ schnell auch die ersten Bilder von Thuns erstem Training gesehen.
Ja.
Also auf dem Trainingsplatz ist er anders, ne? Also sehr anders als Steffen, weil er ist derjenige, der coacht. Ne? Er ist derjenige, der lautstark, zweisprachig Anweisungen auf den Platz gibt. Und unter Steffen war es ja so, dass Steffen als General an der Seitenlinie stand und Duarte das komplette Training geleitet hat.
Richtig.
So, das ist dann zumindest jetzt in der Außenwahrnehmung was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass man das als Spieler auch anders wahrnimmt.
Ja.
Und einer der ersten Punkte, die Thun in seiner, also nicht nur in der Vorstellungs-PK, sondern vor allem auch schon dann in der Spieltags-PK gesagt hat, ist, dass er halt sagte, ich habe von Minute 1 an gesehen, dass es unheimlich viele Spieler in dieser Truppe gibt, die jetzt brennen und sich empfehlen wollen. Ja. Dass man das im Training sieht. So, ne?
Ja, die Karten werden neu gemischt jetzt, ne?
Ja, auch das Gesicht und das Strahlen und das Leuchten in den Augen von Leonardo Bittencourt bei der Begrüßungsrunde in der Kabine, hat auch Bände gesprochen.
Ja.
Also ich,
ist halt die Frage, ob das, nur ganz kurz, denn ich will dich gar nicht unterbrechen, ist halt die Frage, ob jetzt die leuchtenden Augen eines 33-Jährigen uns weiterbringen als die Angst in den Augen der 18-Jährigen.
Naja, da hat Thun sich ja auch schon sehr diplomatisch geäußert.
Ja, und meinte, bei mir spielen die Besten, unabhängig vom Alter.
Ja, genau.
Das, und ich werde, das klingt werde, überhaupt nicht gut.
Die Erfahrungen von Leonardo Bittencourt werde ich mir zunutze machen. Wie werden wir sehen?
Zitat. Na, das Ende. Ist ja also, die Hauptsache, dass wir wieder mehr Rücksicht auf Leos Gefühle nehmen. Ne? Ja, ist halt, ja gut, okay, ne, klar. Er muss halt auch, ich wette halt auch in der Vorbereitung und so, stand Steffen garantiert auch mit auf dem Platz. Ne? Wenn er neu dazukommt, muss er natürlich auch versuchen, sofort Einfluss zu nehmen jetzt, ne? Aber ist ja klar, und wenn das wirklich so stimmt, und da waren wir ja vorhin abgebogen, und das ist ja halt auch das Thema oder die Frage, die sich dann heute vermutlich noch nicht beantworten lässt. Was sind die wirklichen Hintergründe, ne? War wirklich das Verhältnis zerrüttet? Und reicht es, wenn du alles andere so lässt, inklusive Duarte und Grosso und so weiter, und nur das Gesicht nach außen praktisch austauschst, reicht das schon? Das würde dann ja dafür sprechen, sozusagen, dass es dann wirklich so ein zwischenmenschliches Ding war zwischen Horst und der Mannschaft. Und ja, was dann ein Argument wäre, was man aber letzten Sonntag noch nicht beurteilen konnte und jetzt am Freitagmittag auch noch nicht, oder?
Genau, ja, und Spoiler, ich glaube auch, dass man es am Samstag in Freiburg noch nicht sehen wird.
Nee.
Ja, da bin ich relativ fest von überzeugt. Also, und das werden wir dann ja bei Rate die Aufstellung und den Tipps nachher auch noch sehen. Also dafür ist, glaube ich, die Zeit einfach zu kurz. Und ja, er hat schon verraten, was er glaubt, was die einzige Möglichkeit wäre, jetzt sofort einen Effekt zu sehen. Ja, und das daran wird man ihn nicht messen, weil, wie gesagt, der Zeitraum zu kurz war, aber er sagt halt, er will versuchen, irgendwie die schweren Gedanken so ein bisschen aus dem Kopf zu räumen. Ja. Das wissen wir dann letzten Endes nicht, wie gut ihm das gelingt. Ich habe den Eindruck von den wenigen Bildern, die ich mit Spielern gesehen habe, dass er ein sehr offener und herzlicher Typ auch direkt in der Begrüßung und im Umgang und in der Ansprache ist, muss man jetzt halt dann wirklich sehen. Ne?
Ja.
Ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass wir die ersten wirklichen Auswirkungen des Daniel Thunes als Trainer nach dem Bayern-Spiel sehen werden. So.
Ja, und das ist halt genau das Ding. Und da klang er ja ähnlich wie Horst, ne? Mhm. So, dass er darauf hingewiesen hat, ey, man sieht das nicht sofort, das muss ich finden, ne? Das braucht Zeit und so weiter. Das ist ja auch so, ne? Ja. Und wie gesagt, ich war immer im Team, hab Geduld, das wird schon, ne, bei Horst Steffen, und fand es erst doof, dass er meiner Meinung nach diese Chance nicht bekommen hat, ja, weniger Zeit als Markus Anfang, Ausrufezeichen. Und das gilt jetzt natürlich für Daniel Thune auch, das ist auch kein Hexer, ne? Und der Trainereffekt, den kann es geben, aber es ist dann immer noch die Frage, nur weil ein anderer an der Seitenlinie steht und Justin Ginmar hat 10 Sekunden Zeit beim Lauf alleine auf den Torwart, ne? Ist der Kopf dann frei, ja oder nein? Oder ist der Kopf frei, wenn mal einer reinfällt? Es ist alles schwer zu sagen und es ist verdammt hoch gepokert von allen, ja, vor allem von Clemens Fritz. Und was er natürlich, sag ich mal, in der Außendarstellung strategisch klug gemacht hat, ist halt, den Anspruch komplett runterzuschrauben auf Klassenerhalt. Das macht es natürlich Daniel Thune erstmal leichter.
Ja.
Nicht sofort unter Punktedruck zu stehen. Und das macht es natürlich auch Clemens Fritz ein bisschen leichter, das eigene Ziel dann zu erreichen. Seht ihr, ich habe den Retter geholt und die Klasse gehalten.
Ja, also es mag sein. Ich finde allerdings auch.
Sag's ja nur.
Ja, du sagst es ja nur. Ich finde allerdings auch, dass er einen Punkt zu Recht hervorgehoben hat, den du auch nicht müde geworden bist zu betonen, vor allem in den letzten Folgen. Und das ist halt eben die Tatsache, dass das spielerisch alles weitgehend auf Augenhöhe war in den letzten Wochen. Und zwar auch gegen...
Das sagte Thune ja auch, ja.
Das meine ich, ja.
Ja.
Ja, das meine ich, ne, dass Thune das sagte.
Ja, entschuldige.
So, dass es auf Augenhöhe war und dass er deswegen nicht das Gefühl hat, eine komplett am Boden zerstörte Mannschaft komplett neu aufbauen zu müssen. Ja, sondern er schon die Idee hat, ihn in bestimmten Punkten, wo der Kopf vielleicht ein bisschen zu sehr mitspielt, die Leichtigkeit wiederzugeben, die dafür sorgt, dass du eben in einer Situation, wo du 10 Sekunden hast, wenn du allein auf den Torwart zuläufst, nicht Angst bekommst, sondern Bock drauf hast. So.
Genau, ja. Und da ist halt die Frage, lag's an Horst, dass der Bock nicht da war?
Ja.
Und Daniel Thune weiß es selber auch. Ne? So, der weiß ja, dass er da keine völlig zertrümmerten Haufen übernimmt, sondern eine Mannschaft, die ja schon in einem Prozess drin war, auf den er aufbauen kann jetzt, ne? Mit genau denselben Schwierigkeiten. Auch er wird Zeit brauchen. Auch er ist darauf angewiesen, muss darauf hoffen, dass der Kopf frei ist und der sogenannte Knoten platzt, ja? Weil alleine vom Trainieren wird's nicht sein. Du brauchst halt dieses Erfolgserlebnis, ne? Und das weiß er alles und da ist er halt auch, glaube ich, und deswegen bin ich auch davon überzeugt, der besser geeignete Mann als einer der Bos oder die ominöse Nummer 4, wo man auch noch nicht genau weiß, wer das gewesen sein soll. Hallo, Herr Hacking.
Angeblich Hacking, genau. Ja, genau. Ja.
So, aber, und das geht auch an alle Barberjacken, die schon wieder die Tastatur griffbereit haben, die Probleme sind nicht weg. Auch er wird sich die Frage stellen, spiele ich Viererkette, was mache ich mit Marco Friedl? Huch, ich habe ja gar keinen richtigen Stürmer, den ich vorne anspielen kann. Ja, so, die Probleme wird er auch haben. Und wenn er sagt, oh Mensch, Leonardo Bittencourt, den hole ich jetzt aus der Schmollecke raus und lass ihn wieder spielen, dann muss halt einer raus. Und der wird das auch nicht gut finden. So, die Frage ist, kann er jetzt sagen, Klassenerhalt first, es geht ums Überleben, ich setze auf Erfahrung, Koulibaly macht den Fehler gegen Gladbach, da sieht man die Jugend, ne, die Nachteile und der spielt jetzt erstmal nicht mehr. So, solche Sachen wissen wir alle nicht, aber die Probleme, die sind nicht weg, so können...
Ja, also was, wenn wir es jetzt mal versuchen umzudrehen und zu gucken, was könnte uns denn Hoffnung machen, dann sind es in der Tat dann für mich eher die Sachen, dass wir die Verletzten langsam wieder bekommen, dass jetzt nach München dann wirklich eine Phase an Spielen kommt, die wir in der Rückrunde erfolgreich bestritten haben. Ja. In der Hinrunde meine ich. Letzten Endes ist dann aber vielleicht auch der entscheidende Punkt genau der, den wir gerade schon versucht haben hervorzuheben, nämlich die Tatsache, dass das in der Struktur nicht komplett neu erfunden werden muss, sondern dass es vielleicht schon ausreicht, wenn er es schafft, in die Köpfe der Spieler zu kommen und ihnen wieder ein bisschen mehr Mut zu machen. Das können wir alles, wie gesagt, nicht genau sagen. Ja. Aber ich glaube, dass sich die Chance erhöht, und das glaube ich wirklich, dass sich die Chance erhöht, dass wenn sie jetzt unter dem neuen Trainer das erste Erfolgserlebnis feiern, dass dann auch der Weg raus aus dem Tal wieder leichter wird.
Ja.
So, ne? Und da bin ich jetzt, das müssen wir jetzt dann wahrscheinlich einfach einmal abwarten. Das wird uns nichts bringen, da jetzt zu spekulieren. Ich glaube, und da bin ich dann bei dir, ich glaube, dass Daniel Thun sich für diese Aufgabe, für die Kopfgeschichte deutlich besser eignet als einer der beiden Bos.
Ja, und wie gesagt, und auch in meiner kleinen Werder Bremen Kuschelwelt, möchte ich doch bitte, und ich, wie gesagt, das fand ich gerade gut an diesem Projekt mit Horst, dass man halt auch den spielerischen Ansatz sucht, ne? So, und nicht so ein Terrorfußball spielt. Damit wirst du dann irgendwie zwar 14., aber ne, noch in Augsburg braucht die Liga nicht.
Ja. Also ich sag jetzt mal, vielleicht hilft uns das auch ein bisschen optimistischer zu sein. Ich bin halt auch fest davon überzeugt, dass der Fußball, den der Trainer spielen lässt, ja, sich immer auch ein Stück weit orientiert an dem Kader, den der Trainer zur Verfügung hat.
Ja
und ich glaube, dass das zum Beispiel auch ein Grund dafür war, warum Bo Svensson bei Union gescheitert ist. Weil er nämlich keinen guten Weg gefunden hat, für den Kader, der ja ein komplett anderer war als der in Mainz, ja, einen Fußball zu entwickeln, der zu dem Kader passt. Ja. Und das ist jetzt eine Aufgabe, der sich Daniel Thun auch stellen muss. Und da bin ich mal gespannt, ob er es hinbekommt.
Ja,
es ist jetzt das erste Mal, dass er mit einem Kader oder mutmaßlich mit das erste Mal vielleicht, dass er mit einem Kader arbeiten muss, der eben nicht von der Leistungsstärke her zum oberen Drittel der Liga gehört, in der er spielt.
Na gut, okay, mit Osnabrück und so
hat er ja auch
schon Aufstiege gehabt und so, ne?
Aber ich meine jetzt Düsseldorf und Hamburg zum Beispiel, ne? Da hat er Favoritenkader gecoacht.
Nee, kann man nicht sagen. Er hat Düsseldorf auch im Tabellenkeller übernommen.
Aber mit damals. Einem Kader, der schon etattechnisch im oberen Drittel spielte. Also da war
ja das kann sein, anderer. Aber er hatte den Auftrag irgendwie, ne, war standen irgendwie unten drin auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und da hat er ja auch einen Kader entwickelt und so weiter, ne, und hat auch Geld dafür in die Hand bekommen, aber Aufstieg hat auch nicht funktioniert. Und das aus dieser Zeit kam dann, ne, bekam ich zugeschickt irgendwie aus NRW, da halt viele kritische Stimmen mit der spielerischen Entwicklung und so weiter, ne, dass er nicht genau weiß, mit dem und der dies probiert und er ist schon anderthalb Jahre da und so. Aber wie gesagt, daraus lassen sich keine Rückschlüsse ableiten, weil ne, er ist natürlich jetzt mit anderen Erfahrungen auch ein anderer Trainer, ne, und so. Und ja, bisher nur Zweitliga-Erfahrung, ja, aber auch das bedeutet gar nichts. Ja, ja. Das glaube ich auch. Auch ein Ole Werner war bisher nur Zweitligatrainer und hat einen Aufstieg verpasst. So what, ja. Otto Rehhagel kam als Zweitligatrainer, als Feuerwehrmann. Ja. Ja. Keine weiteren Fragen. So, das weiß man alles nicht. Als Typ könnte er passen, oder könnte ich mir vorstellen, dass er passt. Ich mag ihn, ich mag den sehr und mag den Ansatz vom Fußball, aber auch er braucht ein bisschen Geduld und ich hoffe, die bekommt er. Und wir haben nicht in zwei Monaten ne, dieselbe Diskussion mit zu lange und und so. Ne? Ja. Und wie gesagt, auch Clemens Fritz ist natürlich mit diesem Move, ja, und dann noch so kurz vom Deadline Day. Hallo?
So, jetzt ist Thomas verschwunden. Thomas, hörst du mich noch? Ach, Digga. Jetzt muss ich ihn einmal wieder anrufen. Ihr werdet es mir nachsehen. So.
So, ich schreibe dich gerade an. Ja, ich schreibe dich gerade an auf deiner Mailbox.
Da werden wir, es wird zum Running Gag in unseren Folgen, dass wir einmal die Telefonverbindung verlieren.
Ja, na gut, okay. Also er braucht auch ein bisschen Geduld und vielleicht haben wir
schaffen,
auch einige.
Schaffen wir Fans es ihm, die zu geben.
Ja, und vielleicht, wir sollten auch ein bisschen gelernt haben vielleicht, dass man sich zumindest überlegen sollte, was kommt denn danach? Ne? Und hat man am Deadline Day nicht Besseres zu tun, als einen Trainer zu suchen?
Ja. Also danach kommt jetzt erstmal morgen das Spiel in Freiburg. Mit Blick auf die Uhr muss ich so ein bisschen aufs Gas treten.
Ja. Wir machen es kurz.
Wir werden nicht viel sagen können, wie wird er wohl spielen. Ja. Wir wissen nur, personell habe ich gestern aus der Spieltagspressekonferenz mitgenommen, haben wir keine überraschenden Ausfälle, mit denen wir arbeiten müssen. Ja, deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass sich die Aufstellung noch sehr nah an dem orientieren wird, was wir auch gegen Gladbach gesehen haben.
Ja.
Oder glaubst du, dass es anders kommt?
Ich glaube, Marco Friedl stellt die Mannschaft auf.
Ja.
Und ja, die bestimmt graue auch das System. Ja, glaube ich wirklich. Ne? Weil es wäre ja verrückt mit 2,5 Trainingstagen, ey, das ist ja auch Reisetag und so. Ne? Wir spielen Samstag 15:30 und das ist ja wirklich, ich sag mal, ein Stück unter Hannover noch, Freiburg. Glaube ich, dass sie erstmal, zumal wir ja auch dünn besetzt sind hinten immer noch, werden wir, glaube ich, wieder mit Malatini, Friedel, Koulibaly spielen.
Ja.
Rechts zu Gavara und alleine schon, um ein bisschen Stabilität zu haben. Und links mit Schmidt oder dem Mann, ich würde fast auf Schmidt tippen.
Meinst du, Agu ist noch nicht weit genug?
Ja, nee, der ist noch nicht weit genug. Übrigens lustig, ne? Da meinte er, Felix kenne ich seit der U12.
Ja.
Und Grosso war mein Captain als Spieler.
Genau.
Ja. In Osnabrück. Ist auch auch eine geile Anekdote.
Ja.
Und ich glaube auch, ich weiß nicht, Leo Bittencourt, was bringt uns das dann im Mittelfeld? Meinst du?
Nee, ich glaube gar nicht, dass der in die Startelf gehört. Ich glaube bloß, dass er wieder eine Option für Einwechslungen wird. Stichwort Mentalität, wenn die gewünscht ist. Und alleine diese Aussicht wird ihn zumindest erstmal wieder so als Führungsspieler und als laute Stimme in der Kabine integrieren, dass er nicht da, wie du so schön gesagt hast, sich in die Schmollecke zurückzieht, sondern wenigstens erstmal wieder auf der stillen Treppe Platz nimmt.
Zumindest diese Woche, ja.
Genau. Und alles Weitere werden wir sehen. Ich bin aber in der Einschätzung auch bei dir. Ich glaube, dass er nicht viel verändern wird, sich da eng abstimmen wird, auch mit den Führungsspielern, was die Aufstellung für Freiburg angeht. Und Spoiler, ich glaube auch, dass man da noch keine 3 Punkte einfahren wird.
Nee, und ich glaube, dass er auf 0-0 geht und auf Kontern und dass wir ein 5-4-1 spielen.
Was glaubst du, wie es ausgeht? Wenn du also gelingt ihm das, ist ja dann die spannende Frage.
Ja, und das ist ja, wie gesagt, auch nicht nur er, das ist die Mannschaft muss ja auch mitmachen. Ich glaube, es gelingt nicht ganz. Na, ist 1-1. Ich sag 1-1. Wir ergaunern so einen Pimmelpunkt.
Also ein Funke Hoffnung, sagst du?
Ja.
Ja, ich glaube, dass wir es 3-1 verlieren.
Okay.
Ich glaube, es kommt noch zu früh. Ich glaube aber trotzdem, dass...
Da muss Horst aber gehen.
Ja, genau. Das Horst, dann soll Fritz Thion gleich nach dem Spiel wieder feuern.
Ich sehe keine Entwicklung. Ja.
Ich würde sagen, wir warten es ab. Wir können ja, wie gesagt, wirklich nicht viel sagen. Dann sind wir wirklich wahrscheinlich dann echt schlauer, was Daniel Thion als Coach angeht, nach dem Spiel gegen Freiburg. Kommt gut ins Wochenende. Heute ist Freitag. Wir haben es immerhin noch geschafft, eine Folge aufzunehmen. Da bin ich schon sehr stolz drauf.
Ey, wirklich, wirklich. Es muss Liebe sein. Ja. Beste Bubble der Welt aller Zeiten.
Mal gucken, wie das nächste Woche funktioniert. Ihr wisst ja, wir versuchen es nach Kräften. Bis dahin aber jetzt erstmal Daumen drücken für das Spiel morgen in Freiburg. Und alles Weitere gucken wir dann danach. Mein Süßen, ich wünsche dir einen schönen Start ins Wochenende, euch da draußen auch. Und dann sage ich Arrivederci und bis denne.
Digga, genau eine Stunde Boomer Talk, du.
Ja.
Das ist ja ein Träumchen.
Wer noch dran ist, Kompliment.
Gutes Wochenende.
Macht's gut.
Ein gutes Spiel. Wir hören uns. Danke fürs Hören.
Ciao. Ciao.